Herzlich willkommen beim Lebenswege-Podcast. Der Podcast, der dich in beruflichen Veränderungssituationen ermutigt und inspiriert. Mein Name ist Andrea Dominik und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute ist Heinz Herzig zu Gast, der 35 Jahre im People- und Culture-Bereich tätig ist, 23 Jahre davon operativ als HR-Manager und den Rest davon selbstständig im Bereich Employer Branding und im Bereich Studien, die er selbst entwickelt und durchgeführt hat, zum einen den Job Selling Report und die Jugend in Österreich, die er gemeinsam mit Simon Schnetzer und Klaus Hurelmann macht. Heute reden wir über psychische Belastungen und Jobwechselfaktoren. Also viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich, heute Heinz Herzig bei mir im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, Andrea.
Danke, Heinz, dass du da bist. Wir werden heute ja über Studien und deine Erkenntnisse sowohl aus deiner Tätigkeit in HR als auch aus deiner selbstständigen Tätigkeit und den Studien eben reden. Wieso war es dir so wichtig, diese psychischen Belastungen in den Job Selling Report aufzunehmen?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, und ich bin lange in dem People-Business drinnen, dass mir das Thema selber gar nicht so bewusst war, wie stark das auf Menschen wirkt. Also bis 2021, ich mache die Studien seit 2016, war dieses Thema gar nicht so prägnant und ich habe auch gar nicht viele Fragen dazu gestellt. Mir war immer das Thema körperliche Belastung durch das ganze Thema Arbeitsplatzgesundheit und so viel bewusster. Aber 21 ist dieser Wert so hochgeschossen durch die Corona-Pandemie und vor allem bei Jugendlichen, bei den Studien und auch in meinen Fokusgruppen, aber auch bei meinen eigenen Kindern. Und das, oder im Umfeld hat man das gemerkt. Also da ändert sich was jetzt im Bewusstsein der Menschen. Und daher haben wir gemacht, jetzt müssen wir wirklich darauf schauen und auch Daten erheben dazu und wie sich das generell aufs Leben und auf die Arbeitsbedingungen, auf die Arbeitsweise und auf die Leistungsfähigkeit auswirkt.
Was hat sich aus deiner Sicht geändert jetzt mit der Pandemie und seit 2020?
Wir haben durch die Pandemie ein schlagartig höheres Gesundheitsbewusstsein bei den Menschen bekommen. Das war natürlich zuerst einmal körperlich, weil man das Ganze spürt, aber die ganzen Rahmenbedingungen in der Pandemie haben die Psyche extrem belastet. Und das war sicher ein Trigger, auch für das Thema psychische Belastungen näher anzusehen und sich auch damit zu beschäftigen, speziell bei den jungen Menschen, da wissen wir, welche Auswirkungen das hat, aber das ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen, an den älteren Generationen.
Welche Auswirkungen hat es auf die jüngere Generation?
Also ich möchte es kurz ein bisschen statistisch aufzeigen. Es ist spannend. Ja. Die Auswirkungen sind vielfältig. Ja. Also woher kommt es überhaupt, vielleicht einmal die Frage. Grundsätzlich ist gerade bei den Jungen, auch bei uns Älteren, der Mensch ein sehr resilientes Individuum. Das merken wir auch an den Daten. Die Leute sind zu fast drei Viertel zufrieden mit ihrem Leben, haben aber sehr wohl Themen im Leben, mit denen sie unzufrieden sind. Und das ist jetzt die finanzielle Situation, das sind mehr als 50%, 44% sind die psychische Gesundheit, das gleiche auch von der Anzahl körperliche Gesundheit und das gleiche auch berufliche Situation. Also man muss sagen, diese psychische Belastung hat viele Ursachen. Das kann man nicht nur auf einen Grund zurückzuführen. Und woher kommen diese Ursachen? Also die Gründe von den Ursachen sind sehr unterschiedlich je nach Zielgruppe. Also zu viele Herausforderungen, Probleme auf einmal. Da sind Frauen sehr stark betroffen. Es gibt eine Zielgruppe, die haben finanzielle Themen. Existenzängste. Ängste ist das andere Thema. Dann gibt es Menschen, die wollen den Ansprüchen gerecht werden. Und sie werden nicht den Ansprüchen gerecht. Das stresst sie genauso. Ja? Oder zu wenig Zeit und. Oder das Thema FOMO. Fear of Missing Out. Das sind so klar, das ist ja nichts. Also wenn ich mit Eltern spreche, sage ich, was haben die Jungen alle, denen geht es so gut wie noch nie. Na, leider nicht. Also die sind am meisten betroffen, diese jungen Menschen und Frauen, die oft mehrfach belastet sind.
Ist das auch der Grund, wieso 66% sagen, dass sie mit ihrem Leben zufrieden sind, gleichzeitig aber doch viele psychischen Belastungen da sind?
Ja.
Das ist ja irgendwie so ein, also das widerspricht sich ja ein bisschen, nicht?
Es widerspricht sich voll und wenn ich in Fokusgruppen bin, sagen mir gerade junge Leute, es ist alles so schlimm rundherum um uns, ja, mit Kriegen und Existenzproblemen und Teuerungen und allem Möglichen. Aber wir wollen uns das Leben nicht versauen lassen. Und das zeigt für mich schon eine hohe Resilienzfähigkeit von Menschen, auf die man setzen kann. Das ist ein Riesenpotenzial. Das Problem ist, man muss das nur fördern. Man muss das nur bewusst als Potenzial sehen und auch die Menschen unterstützen, diese Resilienz auch, nicht nur, ich sag, sich durch, man kann sich einreden, aber trotzdem geht es mir schlecht, sondern man sollte auch was tun, dass denen Menschen besser geht.
Und wie könnte man das machen aus deiner Sicht?
Es gibt genug Programme, ich sage jetzt bei Jugendlichen Rad auf Draht, die aber zu wenig angenommen werden. Weil nach wie vor, wir wissen das beide, das Thema psychische Belastungen, vielleicht sogar therapeutische Betreuung nach wie vor tabuisiert wird. Das ist bei den Jungen nicht mehr tabu. Also ich weiß das von meiner großen Tochter und ich weiß das jetzt von meiner jüngeren Tochter, ist 13, die große ist 23. Je jünger die Jungen werden, umso weniger ist es tabuisiert. Aber bei den Älteren oder bei den Burschen, da sind wir nach wie vor in einer Zone, wo man am besten gar nicht anstreift mit dem Thema, weil die Schwäche zeigt oder nicht die Fähigkeit, sein Leben selber in den Griff zu bekommen.
Irgendwie sehe ich ja auf Social Media ja auch wieder einen Trend zurück zu alten Mustern, ja, diese Männer, die stark sein müssen, so Andrew Tate da, diese toxische Männlichkeit, also für mich ist toxische Männlichkeit, oder die Trad Wives, also die Frauen, die dann nicht arbeiten gehen und das ein bisschen glorifizieren. Siehst du solche Tendenzen in deinen Studien auch?
Ich sehe, ich nehme diese Tendenzen bei meinen Fokusgruppen sehr stark durch Stories wahr. Was ich aber schon sehe, das Bewusstsein, also am Anfang, wenn etwas kommt, so schlagartig wie durch die Pandemie, durch Lockdowns und, gibt es zu wenig Angebote und zu wenig Bewusstsein. Das wird besser von Jahr zu Jahr. Es gibt so viele Firmen, die bieten wirklich Unterstützung in verschiedensten Formen an, wo man, ich sage jetzt einen Hörer hätte ich gesagt, es gibt ja kaum Hörer. Man nimmt das Handy in die Hand und ruft eine Nummer an und man kriegt kostenlose Beratung in allen Lebenssituationen und das von der Firma bezahlt. Und das wird immer mehr angenommen. Also ich arbeite mit Unternehmen zusammen, die das anbieten und mit Unternehmen, also Unternehmen, die dort Leistung erbringen und Unternehmen, die das einführen. Und ich habe gestern wieder ein Gespräch gehabt, das war so prägend für mich, dass ein Unternehmen gesagt hat, in der IT-Branche überwiegend Männer bis zu 35, richtige ITler, Programmierer, Security-Typen. Ja, probieren wir es heute, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Die haben eine Nutzungsrate über 60%. Und das zeigt mir, hier tut sich auch was und Menschen wollen sich helfen lassen.
Absolut. Also Appell raus an die Arbeitgeber, da entsprechend was anzubieten.
Oder, und das möchte ich auch sagen, weil du hast ja eine Klientel, auch die selbst wirksam sein möchte, auch einfach nachfragen. Und wenn es nicht im Unternehmen gibt, es gibt rundherum genug kostenlose Möglichkeiten, sich da auch Unterstützung zu holen.
Wichtiger Punkt, ja, dass man das auch selber in die Hand nimmt. Das bringt mich zu einem Thema, das meine HörerInnen auch beschäftigt, nämlich so rund um die Lebensmittel fragt man sich oft nochmal, ist das alles, bin ich richtig im Konzern, habe ich die richtige Berufswahl getroffen? Manche meiner Lebenswegegeschichten waren eher so, die Eltern haben gesagt, Wirtschaft ist was Gescheites, Bank ist was Gescheites, Sicheres. Und jetzt kommt man ein bisschen drauf, weiß nicht, ob das mein Weg ist. Was sind so deine Erkenntnisse da in den Studien dazu?
Also Mein Ansatz ist ja immer, Menschen in Fokusgruppen oder in Gesprächen mit den Daten zu konfrontieren. Das ist ein ganz smarter Ansatz, weil wenn du sie so direkt fragst, da kommt nichts, ja. Wenn man sagt, du zeigst die Daten und die Wechselbereitschaft oder die Wechselgründe und vielleicht auch Branchenattraktivität und so. Und da kommt viel mehr, wenn man fragt, gehst du mit dem konform oder ist das anders für dich? Und sagt, es geht geh mit dem konform. Ja, warum? Was ist denn da bei dir? Dann sehe ich oft, dass so einmal das Hirn rattert. Man beschäftigt sich viel zu wenig mit solchen Dingen, wie du jetzt gesprochen hast. Bin ich da noch richtig? Was will ich überhaupt von meinem Leben? Was, und das ist ganz wichtig, welchen Job, welchen Arbeitgeber, welches Arbeitsumfeld passt überhaupt in mein heutiges Leben? Da ändert sich ja was auch in den Lebensphasen, Lebensrealitäten. Und das ist so oft heilend, dass die dann sagen, oh, danke, das hat mir sehr viel gebracht. Entweder sagen sie, ich habe eigentlich eher einen guten Arbeitgeber, ich müsste nur zu meinem Chef gehen, um ihm das vielleicht klarer zu machen, was ich wirklich brauche. Mir war es nämlich bis jetzt nicht so klar. Oder ich muss wirklich wechseln. Oder ich weiß, dass die Branche eigentlich, die eh so hochgepriesen ist, gar nicht das Richtige für mich ist. Ich suche ja ganz was anderes. Und mache vielleicht eine Umschulung oder wie auch immer. Also dieses Orientieren, das Neue sich einmal selbstbewusst zu werden, was ich brauche, was ich möchte, was passt zu mir und was gibt es denn für mich? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, gerade jetzt für viele Menschen, gerade für Frauen auch.
Hat das, ich meine, das ist eine subjektive Einschätzung von mir. Ich habe das Gefühl, das hat sich gesteigert seit 2020er. Siehst du das in den Daten auch?
Ja, also die Wechselbereitschaft ist größer. Wenn, und das ist jetzt der Wermutstropfen. Wenn ich diese, ich sage jetzt, das ist fast wie so eine, wie ein Zaun um einen. Wenn ich diese Rahmenbedingungen wäre, würden die Menschen viel mehr wechseln. Aber von den 100% Menschen wollen nur 25, ein Viertel wechseln. Bei den Jungen sind es über 40, also über fast 40%. Bei den Eltern weniger. Aber da sind 20% dabei, die gerne wechseln würden, aber sich nicht wechseln trauen, weil sie nicht wissen, ob es besser wird. Die sind unzufrieden im Job, wechseln aber nicht. Und auf die muss man schauen, weil die sind am meisten belastet. Die haben auch psychische und andere Dinge.
Also ja, von zwei Seiten nicht so gut, wenn Leute eigentlich an einem Platz sitzen, der nicht mehr passt. Wir wissen das aus HR-Sicht, dass es für ein Unternehmen auch nicht so günstig ist, oder?
Überhaupt nicht. Also es ist ja, die Leistungsfähigkeit sinkt auch, aber die Angst jetzt, den Arbeitsplatz zu verlieren, dadurch die Existenz zu bedrohen, die ist so groß wie noch nie. Und wir, Andrea, wir leben da in der White-Collar-Bubble.
Ja.
Wir haben 60% der Menschen, die in einer Blue-Collar-Bubble leben und auch so von einem, also wir merken ja, der Mittelstand bricht auseinander. Es gibt dann die Gutverdienenden und das geht wirklich, die Gaußsche Kurve geht genau in die andere Richtung jetzt. Die dreht sich so in zwei so Pole auseinander. Und das müssen wir auch berücksichtigen, dass wir Menschen rechtzeitig vom Abdriften irgendwo auffangen.
Das wird irgendwie ein bisschen negiert, dieses Abdriften, oder? Weil man denkt oft, also ich lese oft, na, wir sind eh so ein reiches Land, bei uns sind eh alle gut situiert, aber ich denke schon in den letzten Jahren mit der Inflation, mit der wirtschaftlichen Lage, die es gibt, hat sich schon was verändert. Ich meine, wie du angesprochen hast, wir leben in einer Bubble und wenn du in der gut verdienenden Bubble bist, kriegst du es vielleicht auch gar nicht so mit, oder? Wie siehst du das?
Nein, überhaupt nicht. Ich merke es dramatisch schon seit Jahren. Ich bin an Schulen tätig für die Lebens- und Berufsorientierung auch. Ich merke es bei Schülern, wenn ich sage, wir brauchen 5 Euro, damit wir unseren Bus leisten können, in Exkursion zu Firmen, können die Jugendlichen diese 5 Euro nicht aufbringen. Die haben nicht einmal eine Jause mit, weil sie nicht versorgt werden. Und das sagen wir auch jetzt besser. Also gut situiertere Jugendliche, dass ihre Eltern sparen müssen und sie können sich das nicht mehr leisten und das nicht mehr leisten. Und die Jungen reden drüber. Aber da gibt es eine Altersgruppe. Wir, also unser Babyboomer, die hätten das nie zugegeben. Nie. Und da sind aber viele betroffen von denen. gerade im, ich sage jetzt, weniger gut verdienenden Bereich.
Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, gibt es einen Teil, der sagt, ich will mich in der Arbeit verwirklichen, aber doch einen großen Teil, wo Verwirklichung eigentlich nicht das Thema ist, sondern eher, wie kriege ich meine Fixkostenzeit.
Du hast es voll am Punkt gebracht, André. Es ist jahrelang über Purpose gesprochen worden. Und was und whatever. Wenn ich jetzt hernehme und sage, was sind denn die ausschlaggebenden Faktoren für die, was belastet Menschen im Alltag? Also wo merkt man die Belastung? Das ist Stress, sind mehr als ein Drittel. Voriges Jahr war es fast die Hälfte. Erschöpfung, also 20% klagen über ständige Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, auch 20%. Gereiztheit, das ist die andere Seite. Selbstzweifel, fast der Viertel. Bei den gut gebildeten Studierten ist es mehr als ein Drittel, die Selbstzweifel haben ständig. Und dann Schlafstörungen ein Viertel. So, das ist ein Bündel. Das ist jetzt nicht der eine hat nur das, der andere hat das, sondern das ist ein Bündel. Und wenn man das hernimmt, Menschen, und das ist mein Ansatz, darum sage ich, Human Centricity ist ernst, du musst verstehen die Lebensrealitäten auf den Zustand der Menschen. Führungskräfte müssen empathischer mehr sein und sagen, ja, ich nehme mich dem Thema an und frage nur, wie es da geht, sondern wie geht es da wirklich? Und da muss ich mich hinsetzen. Und da muss der Mensch auch das Vertrauen haben zur Führungskraft, sich zu öffnen. Dann passiert was. Alleine nur durch das Verstehen wollen des Menschen in seiner Lebensrealität. Und dann ist das Purpose-Thema ganz weit unten. Es ist so, wie du sagst, Existenz, Wertschätzung, Wohlbefinden und an neunter Stelle kommt der Purpose. Das ist Luxus im Moment. Da geht es mir mehr darum, lass es mir doch besser gehen. Hilf mir, dass ich mein Leben und die Arbeit in einer Art verbinde, dass ich nicht noch mehr gestresst bin. Menschen wollen bei einem Jobwechsel keine Zusatzbelastung. Die wollen Entlastung. Ein Job muss ihr Leben verbessern, nicht nur verschlechtern.
Hast du einen Tipp für meine HörerInnen, wie sie das rauszufinden, ob das woanders so ist? Weil du hast ja gesagt, es sind 20%, trauen sie so ein bisschen nicht.
Ja, also der erste, ich gehe immer davon aus, versuch einmal dein eigenes Umfeld zu verändern. Trau dich, eine Führungskraft anzusprechen. Und ich weiß das von meinen studierenden Damen, die neben, also berufsbegleitend studieren, ja, die ich also als Lektor habe, die mir sagen, also Beispiel, mein Chef kümmert sich gar nicht, dass ich da nebenbei studiere. Dass ich neben meinen 30 Stunden ein Workload habe von, weiß ich wie viele Stunden zum Lernen und meine Prüfungstermine und so weiter. Und will das Gleiche von mir, wie mit der 10 Jahre jüngeren Kollegin, die nichts an zusätzlichen Verpflichtungen hat. Da muss man sagen, dann sag's ihm bitte doch einmal. Ich glaube, dass es kaum gut, dass es Führungskräfte nicht mehr gibt, denen das wurscht ist, aber sie wissen es nicht und sie haben auch noch nicht die Empathie und die Sensibilität, aktiv nachzufragen. Also bitte, liebe Damen, gerade die Damen, sagt's das. Und arrangiert euch bitte in Lebensphasen so mit der Führung, damit es euch besser geht. Und auch mit den Kollegen und Kolleginnen. Das ist auch ganz wichtig, dass die mitspielen. Also das ist der erste Punkt. Und beim zweiten, nicht jemanden aus dem Recruiting fragen, wie es dem geht, sondern jemanden, mit dem man zusammenarbeitet, der ein bisschen Insights hat, ob dieses Arbeitsumfeld dem, was man in der Lebensrealität heute braucht, förderlich ist oder eben vielleicht noch mehr zu, vielleicht sogar eine Belastung bietet.
Ich muss sagen, ich bin ja großer Fan davon, schon realistische Einblicke zu bringen. Erstens, aus HR-Sicht bringt es mir auch nichts, wenn jemand 6 Monate da ist und du die Einschulungsphase hast und jemand dann wieder geht. Und für die andere Person ist auch nicht gut. Also es ist für beide Seiten ein Lose-Lose, wenn ich was verspreche, was ich nicht halten kann.
Also wir haben so erhoben, was wünschen sich Menschen von Arbeitgebern, damit sie ihr Leben, nicht nur die Arbeit, sondern sie leben leichter. Und der größte Punkt ist, sie würden sich gerne wünschen, 43% mehr zu verdienen, irgendwie mehr zu verdienen. Sie brauchen ein bisschen mehr Geld, das ist das Erste. Zweites ist, sie brauchen passende Zeitmodelle. Nicht 3 Tage Woche, Also, wie das kam mit der Drei-Tage-Woche, haben manche Studierenden gesagt, wie kann ich denn meine Abendsessions machen, wenn ich an den 3 Tagen mehr arbeite? Ich möchte mir die Arbeit einteilen können, wann ich es brauche. Für manche ist die 3-Tage-Woche super. Das ist genau die Kollegin, die nichts dort sagt, die möchte ein langes Wochenende. Die andere sagt, bitte teilt mir die Zeit ein bisschen auf, ich muss das flexibler gestalten, weil ich habe am Abend auch noch meine Themen zu machen. Ja.
Ja, oder ich hole zwischendurch mein Kind ab vom Kindergarten. Ja.
Ganz genau. Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnortes ist ein Riesenthema geworden. Auch Möglichkeiten Homeoffice, Remote Working, nicht für alle gleich bedeutet und gleich wichtig. Da habe ich nur interessante Daten zu dem, wenn wir haben extra abgefragt, machen Sie Homeoffice oder nicht? Wer glaubst du, sind die Gestressteren, die im Homeoffice sind oder die gar kein Homeoffice machen dürfen?
Ich glaube Homeoffice. Ich persönlich arbeite immer mehr im Homeoffice.
Sind 15 Prozentpunkte höher, mehr gestresst wie die, die gar kein Homeoffice machen.
Du hast weniger Pausen, finde ich. Also im Büro hast du zwischendurch, wenn der vorbeikommt, was will von dir, du vielleicht zum Kopierer gehst. Wenn ich im Homeoffice bin, sitze ich gefühlt 8 Stunden am Platz. Da haben wir schnell ein Mittagessen, eine, wo ich auch keine halbe Stunde Pause mache. Ja.
Und
Bin
du
ein
kannst auch
schlechtes
gar nicht
Beispiel.
aufhören. Ja, aber du, ja, na, das ist, kommt schon der Realität nahe, Andrea. Beim Homeoffice bist du nie zu Hause und nie wirklich in der Arbeit oder beides gleichzeitig. Und wenn man kein Homeoffice macht, geht man aus dem Büro und man ist draußen und hat sozusagen diese Work-Life-Separation stärker.
Aber Vertrauen ist halt ein Thema bei Homeoffice, beobachte von Führungskräften und auch gefühlt bei den MitarbeiterInnen. Ich kenne Leute, die ihr Telefon aufs Klo mitnehmen, wenn falls der Chef anruft. Siehst du das in die Studien auch?
Das sehe ich leider aus den Fokusgruppen, wo Menschen jetzt sich beschweren, warum sie jetzt wieder ins Büro müssen. Sie haben sich ans Homeoffice gewöhnt. Ich glaube, das muss man sehr individuell anschauen. Für manche ist Homeoffice ganz wichtig, weil die Lebensrealität dadurch verbessert wird. Für manche wäre das Zurückgehen in die Firma besser, weil sie erstens einmal performanter sind, weil sie sich selber nicht organisieren. Nicht jeder kann sich so gut organisieren, dass er Leistung die gleiche Leistung bringt. Man muss das wirklich anschauen. Führungskräfte müssen da viel differenzierter vorgehen. Es funktioniert nichts mit der Gießkanne. Ja? Den einen bestraft man, den anderen macht man was Gutes. Und das ist immer so, wenn man Gießkannenprinzip anwendet.
Absolut, ja. Teilweise ist es halt ein rechtlicher Hemmschuh auch, dass man Dinge nicht so umsetzen kann mit der Arbeitszeit, muss man auch eher fairerweise sagen. Ich bin auch Fan von in Ergebnissen messen und nicht in Zeit und möchte aber nochmal zu dem Thema der Führungskräfte zurückkommen, weil du gesagt hast, ja, die Führungskräfte sind nicht jetzt irgendwie, dass die das nicht mitkriegen oder dass die das nicht interessiert, wenn jetzt die Studentin das nebenbei macht, aber sprechen es oft nicht an. Meine Wahrnehmung ist auch oft, dass die Führungskräfte, also gerade die Sandwich-Führungskräfte, selbst sich auch nicht so spüren oder selbst ihre Bedürfnisse nicht so wahrnehmen können, weil sie auch sehr unter Druck stehen. Gibt es da auch Ergebnisse bei dir?
Ja, also ich merke es, also wir differenzieren ja bei der Studie, was bist du in welcher Funktion? Bist du Angestellter, Arbeiter, hast du leitende Funktion oder bist du im Management? Ich sehe, also die gestressteste Rollengruppe, wenn ich mir das jetzt so nennen darf, sind junge Führungskräfte. Weil die mit sich selber noch sehr viel zu tun haben. Auch, und das kommt, das ist multiple. Eine junge Führungskraft mit 33, 35 Jahren möchte selber noch weiterkommen, hat vielleicht aber schon nebenbei, was sie aufgebaut, Familie, muss das abliefern, hat selber das Thema, multiple Herausforderungen zu meistern, und dann noch soll sie sich um die Probleme der Mitarbeiter kümmern. Und sie das noch anhören und das noch managen, obwohl der Leistungsdruck gerade jetzt durch diese ganze, ich sage jetzt ein bisschen wirtschaftliche Situation, auf diese noch größer geworden ist. Ja? Also das ist, die sind extrem herausgefordert, vor allem Männer sind da. Frauen tun sich da insofern leichter, weil die, glaube ich, immer ein bisschen multitaskingfähiger sind und auch empathischer für ihre Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen. Und auch ich sage jetzt gar nicht, ich sag gar nicht nachsichtig, man muss nicht nachsichtig sein, man muss einsichtig sein, dass die Frau das jetzt so braucht und fertig, Punkt. Ja, Männer sind da für sich selber, die spüren sie ja teilweise selber nicht. Ja, wie sollen die beim anderen spüren? Und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung. Ja.
Ja,
Mit mir
hast
selbst.
du einen Tipp für die Männer, wie man sie besser spüren kann?
Ich habe jetzt einen aktuellen Tipp, ich mache seit Juni Yoga. Da spürt man sich das erste Mal richtig selber, kommt selber mal ins Bewusstsein, dass man atmet. Ja. Und damit zu sich. Und dann hat man auch, sieht man das rundherum ganz anders. Ja. Und wenn man mit bei sich selber ankommt, dann kann man auch mit anderen leichter andocken. Und Führungskräfte sind so zerstreut, also wie zersplittert, und die müssen sie permanent ablenken oder irgendwie zusammenkriegen. Also es ist schwierig, du musst schon in dir ruhen, auch damit du mit einem Menschen wertschätzend, der vielleicht Probleme hat, sprichst. Und eines habe ich gelernt, und das merkt man auch sofort bei Great Place to Work in den Schulen, sobald du empathische Führungskräfte hast und MitarbeiterInnen wissen das, dass sie hingehen können mit einem privaten Problem oder mit einer Herausforderung, entspannt das so sehr den Menschen, also die MitarbeiterInnen, ohne dass sie schon das Problem gelöst hat. Alleine nur das Bewusstsein, dass es da jemanden gibt, der dich ernst nimmt, der dir zuhört und der versucht zumindest, irgendeine Lösung zu finden. Unglaublich, markant, also signifikante Verbesserung. Und ich glaube, da kann man auch in beiden Seiten wirken, sagen, liebe Führungskraft, ich zeige mal auf, darf ich dir mal sagen? Und der sagt, das habe ich gar nicht gewusst. Na, wenn du mir das früher gesagt hättest, ja, das können wir ja schon irgendwie hinkriegen, dann teilen wir das auf oder setzen uns mit den Kolleginnen zusammen, wie wir das organisieren. Ich glaube, da kann auch der Anstoß von einer Mitarbeiterin kommen, damit etwas sich verändert.
Wie kann ich jetzt als Unternehmen junge Führungskräfte unterstützen?
Das gleiche Prinzip gilt für die Vorgesetzten von denen. Gerade junge, also wirklich auch toll ausgebildete Mitarbeiter, die in einer Teamleitung oder was sind, möchten auch mehr Zeit, sind viel bewusster für Familie sich Zeit zu nehmen, für sich selber sich Zeit zu nehmen. Und da braucht es auch das Verständnis der Vorgesetzten. Und da, glaube ich, braucht es auch hier, gerade bei den Vorgesetzten, dieses Bewusstsein, und da helfen die Daten. Ja, also ich mache sehr viele Führungskräfte, Workshops, wo ich nur die Daten herzeige und sage, so tickt die Generation, ich sage gar nicht Generation, die Altersgruppe, aber es geht um mehr um die Lebensphase. In welcher Lebensphase bewegst du dich? In welcher Lebenssituation? In welcher, ich sage jetzt, familiären Situation bewegst du dich? Und das ist Unterschied. In derselben Lebensphase kann einer Single sein und kann vielleicht schon zwei Kinder haben. Und das muss ich als Führungskraft, der eine Führungskraft führt, berücksichtigen. Und nicht nur bei Frauen, da wird sehr viel Fokus auf Frauen gelegt. Männer, junge Männer haben genau oft dieselben Themen, wenn sie sich gleichberechtigt zum Beispiel einbringen in eine Partnerschaft oder in die Kindererziehung. Und da wird noch viel zu wenig drauf geschaut oder Rücksicht genommen.
Ansatz, den ich besonders gerne immer höre, ist, die Jungen wollen alle nicht mehr arbeiten.
Also ich kann das nur unterstreichen für viele Junge, dass ich unter den Bedingungen, die mir Arbeitgeber bieten, sicher nicht arbeiten gehen würde. Weil ich hätte mir das nicht getraut. Die Jungen trauen sich das, Gott sei Dank, sagen danke, nicht mit mir. Ja? Also wirklich dramatische Beispiele, die mir junge Menschen schildern in, ich sag, weiterführenden, also berufsbildenden höheren Schulen, die Praktika machen müssen, zu Unternehmen gehen, ausgenutzt werden, schlecht behandelt werden, und dann sollen die dort ein positives Bild mitnehmen. Die sagen, na sorry, wenn man mit mir umgeht. Es gibt beides, Gutes und Schlechtes, aber es gibt nach wie vor welche, die sagen, so sicher nicht. Und mein 13-Jähriger sagt, ich möchte das, 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 aber das heißt nicht, dass er nicht leistungsfähig ist. die sind alle leistungswillig, die wollen Leistung bringen, die definieren sich teilweise auch über Leistung. Junge Frauen definiert sich über das Thema Karriereentwicklung. Das ist jetzt, da kommt eine Generation mit den jungen Z und mit den Alpha, die wollen leisten als Frauen, die wollen sie beweisen, die wollen gleichwertig wahrgenommen werden wie die jungen Männer. Also da müssen wir uns eh warm anziehen, die Rahmenbedingungen für diese Menschen zu schaffen.
Ja, was würdest du als Arbeitgeber da schaffen, wenn du vorausblickend jetzt bist?
Es gibt eigentlich drei Sachen. Das erste ist, gerade diese jungen Menschen brauchen ein ganz spezielles Onboarding. Also die jungen Menschen wollen nicht ins kalte Wasser gestoßen werden. Die wollen befähigt werden. Und es geht um das Thema Zutrauen, Zutrauen, nicht Vertrauen, Zutrauen und Beteiligung. Und respektvoller Umgang auch mit deren Ideen, anderen Perspektiven. Das ist auch die Grundvoraussetzung für ein Generationenmiteinander. Die wollen nicht belehrt werden. Die wollen eine Fehlerkultur haben. Die müssen sich ausprobieren dürfen. Die kriegen in der Schule so wenig Erfahrungsmöglichkeiten. Ja? Wenn man das schafft, kriegt man, egal ob das jetzt da gut, also ich sage ein bisschen schwierigere Persönlichkeiten sind, oder die Angepassten, aber man gibt denen wirklich Wertschätzung. Und Wertschätzung ist für gerade Merkmale guter Führung 50% und bei Frauen sind es über 70% möchten Wertschätzung, eine positive Arbeitsatmosphäre und Fairness. Das ist den ganz Jungen ganz wichtig. Und sie möchten eine Führungskraft, der sie zutraut, dass die Führungskompetenz hat. Und ich habe gefragt, warum ist das so in den Schülerfokusgruppen? Ich habe 250 Schüler gefragt, weil die Lehrer keine Führungskompetenz haben. Also sie möchten eine Führungskraft, die Vorbild ist, die sie guidet, nicht führt, nicht anleitet, guidet, unterstützt, coacht und ihnen die Möglichkeit gibt, sich einzubringen. Und wenn man das schafft, die jungen Menschen, wir haben ganz tolle junge Menschen, die, glaube ich, mit Kompetenzen ausgestattet sind, alleine durch die Rahmenbedingungen resilient sind. Die wollen sie beweisen. Und wenn man das denen gibt, super.
Am anderen Ende des Spektrums sieht man schon Altersdiskriminierung auch. Ja. Gutes Generationenmanagement können aber Unternehmen davon profitieren, wenn man von beiden Seiten Erfahrungen einbringt. Wie siehst du das? Was kann man da tun?
Also wir reden über psychische Belastungen. Ich nehme das jetzt, ich greife nur den Ball nochmal auf und sage, die Älteren haben die geringsten psychischen Belastungen. Mhm. Die Älteren haben die geringsten Existenzthemen. Den Älteren geht es am besten. Das ist jetzt so ab 55 aufwärts. Im Vergleich zu den Jungen. Darum verstängern die Jungen. Ja. Ja? Mhm. Die sind safe. Was die aber brauchen, und das ist ganz spannend, das Thema Wertschätzung, Fairness, klare Ansagen, was man von ihnen erwartet und vor allem Lebensphasen und auch altersgerechte Arbeitsbedingungen. Also man muss das einfach schauen, jeder ist da anders. Das fordern die enorm ein. Und das vermissen die teilweise auch. Die rennen halt, die sind eh brav, aber was die so nicht geschimpft, ist eh nur gelobt, nicht? Gerade die Eltern wollen mehr Wertschätzung haben. Für das, was sie sind, was sie können. Die Jungen würden gerne mit denen mehr, nur die wissen nicht, wie sie es denen umbringen. Ja, also hier braucht es einfach verbindende Wege in der Kommunikation, in der gegenseitigen, im Respekt, in Möglichkeiten, wie die miteinander arbeitsfähig werden und so. Und wenn die Älteren wissen, dass sie anerkannt werden, dass sie ihr Wissen weitergeben werden, und dass man auch auf ihre so körperliche Gesundheit vorrangig schaut. Psychisch ist da weniger ein Thema, aber körperlich, dann hat man hier auch Menschen, die sehr wohl länger arbeiten auch wollen. Das ist ja auch unser Ziel in der Wirtschaft.
Ja, wird aufgrund des demografischen Wandels auch irgendwie notwendig sein, glaube ich.
Unbedingt, unbedingt. Mhm. Aber die sind, Andrea, nochmal das psychische Thema, die können sogar Säulen sein, oder ich sage jetzt Stützen, Felsen, wie man es nennt, für junge Menschen. Mhm. Wenn man nur diese Perspektive sieht, dass auch ein junger Mensch zu einem Älteren gehen kann, der halt ein bisschen Ruhe ausstrahlt, der sagt, hörst, ich habe schon so viel hinter mir, das geht schon, ich zeig dir, was du machen kannst. Da hätte man sozusagen auch, braucht ich keine externe Psychologin oder was, jemanden Erfahrenen, der einen jungen Menschen stützen kann. Das würde ich empfehlen.
Du hast mir gesagt, dass fast ein Drittel oder jeder Dritte sagt, dass psychische Belastungen die eigene Leistungsfähigkeit einschränken. Das ist schon eine enorme Zahl für Unternehmen, nicht? Dass man das auch wirklich ernst nehmen sollte.
Also wenn man generell über alles drüber fragt, also nicht nur psychische Belastung, generell diese Belastung, die Menschen heute haben, schränken über 70% fühlen sich in ihrer Leistungsfähigkeit stark bis eher stark beeinträchtigt. Ja, und das ist schon enorm. Die Gründe sind komplett vielfältig, so wie man es jetzt gesehen hat mit den psychischen Belastungen. Aber da muss man hinschauen. Definitiv. Und das ist jetzt nicht Arbeitsplatzevaluierung. Überhaupt, das ist viel zu wenig tief. Da geht es um wirklich ganz subtile Themen, die man gar nicht so wahrnimmt.
Also ein gesellschaftliches Ding und vielleicht auch eine Anpassung, wie wir Arbeit leben, oder?
Wie wir Arbeit leben und welche Bedeutung Arbeit heute im Leben hat. Dieses Bild hat sich seit Corona komplett verändert. Es geht nicht mehr um eine Life-Work-Separation, es geht nicht mehr um Life-Work-Balance. Ich sage immer, es geht um eine Life-Work-Symbiosis. Arbeit muss mit dem Leben eine Symbiose sein. Und das ist Lebensphasen, Altersphasen, aber auch von der Lebensrealität des Menschen, vom Wertesystem komplett unterschiedlich. Das ist nicht eines, sondern das ist sehr individuelles Thema.
Wenn du jetzt der Politik einen Tipp geben könntest, was hinschauen sollten auf die Studie, du hast ja ganz viele Daten gesammelt mit deinen Studien, was für Maßnahmen würdest du da empfehlen? Weil ich glaube, es braucht wahrscheinlich auch da gewisse Impulse.
Also ich will was positiv jetzt einmal wirklich sagen. Ich beschäftige mich mit dieser Zielgruppe der Needs. Also diese jungen Menschen, die zwischen Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt hängen. Und arbeitslose junge Menschen. Wir haben 70.000 in Österreich von diesen jungen Menschen bis 25. Das ist eine enorme Zahl. Ich habe mich auch mit meiner Initiative Versteckte Potenziale mit denen, die psychische Themen haben, neurodivergent, whatever, ja, Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und gerade dort hat das Sozialministerium Service Angebote vom Jugendcoaching, das schon in der Schule beginnt, bis allen möglichen Maßnahmen, junge Menschen zu stützen, in einer Qualität und einer Vernetzung, die seinesgleichen sucht. Es weiß nur kaum jemand. Es ist zu wenig bekannt. Da muss ich sagen, da hat die Politik gerade nach Corona extrem vieles getan, dass junge Menschen aufgefangen werden. Jetzt müssen wir es nur integrieren. Da haben wir ein Thema. Da haben Unternehmen ein Thema, dass es für solche Jugendlichen keine Türen gibt. Das ist nur über die Recruiting-Kanäle. Also das ist ein Thema. Also da muss ich ja mehr einen Appell an die Unternehmen. Der Appell an die Politik wäre, wir müssen im Bildungssystem beginnen, ganz früh schon mit diesen Themen. Und jetzt sind wir wieder bei den psychischen Belastungen. Das anzugehen, dass man Stoff reduziert, dass man die Jungen sagen, sie machen so viel Unnötiges, Sinnloses, wo sie keinen Nutzen sehen und sind so massiv gestresst und haben noch diese Rahmenbedingungen. Man müsste eigentlich die Dinge entlasten in der Schule, damit die das ganze Umfeld etwas leichter ertragen können. Weil beides zusammen. Die Schüler sind extrem gestresst und da merkt man eine Dropout-Quote, die immer höher wird. Ja, also die fallen dann in die Needs-Gruppe rein und das ist traurig. Also da müssten wir wirklich ansetzen.
Ja, also guter Tipp. Vielleicht können wir irgendwas in den Shownotes auch teilen zu dem Thema, um ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken, was da für Möglichkeiten gibt. Zum Schluss würde ich dich gern fragen, wenn jetzt jemand zuhört, der sich belastet fühlt, hast du einen Tipp oder möchtest du da gerne noch was mitgeben zu dem Thema psychische Belastungen?
Gern, ja, also wir können ja mal gerne ein paar, also es hilft immer, selbst damit zu reflektieren. Also einmal selbst schauen, woher kommt denn das? Es ist nicht immer nur eine Sache. Es ist immer eine Kombination aus. Aber wenn man jetzt weiß, das ist es, wie viel ist privat und was ist in der Firma? Geht es immer nur darum, kann mir die Firma helfen, mein Privates besser zu machen? Oder umgekehrt. Ja, muss ich Privates verändern, dass ich in der Firma was besser machen. Und wenn ich das weiß, würde ich jetzt, wir sind halt im Unternehmenskontext tätig, würde mal im Unternehmen, weil dort kriege ich ja mein Geld, ich muss ja meine Existenz irgendwo sichern, schauen, dass mir gewisse Rahmenbedingungen eingeräumt werden oder Bewusstsein dort geschafft wird, dass ich zu Hause meine Dinge leichter erledigen kann, die getan werden müssen. Und sich Unterstützung holen, wirklich Rat auf Draht, Schuldnerberatung, es gibt so viele andere, einfach Unterstützung holen, die es kostenlos gibt. Einfach tun. Und sich dann in diesem Netzwerk, das bei uns in Österreich wirklich gut aufgeht, zu den richtigen Stellen hinleiten lässt, um dann jemanden zu haben, der mit dem Thema wirklich Schulden ist bei uns so ein Tabuthema. Oder eben psychische Belastungen. Und oft brauche ich keinen Psychiater, ich brauche eigentlich nur jemanden, der mir zuhört. Ja? Oder jemand, der mir hilft, selber zu reflektieren, was läuft denn da gerade bei mir. Und das, glaube ich, hilft schon enorm.
Vielen Dank für den Tipp und die ganzen Einblicke in deine Studien und danke für deine Arbeit. Es ist toll, was du machst.
Ja, danke für das, Andrea, dass wir das verbreiten dürfen. Ich glaube, es braucht solche Menschen wie dich, dass das Bewusstsein stärker in die, wirklich unter die Leute, aber auch unter die Führungskräfte in Unternehmen kommt. Das ist, glaube ich, unsere Mission, unser Beirat.
Ja, absolut. Das werden wir weitermachen. Also an die HörerInnen gerne Feedback. Es war diesmal einmal ein anderer Einblick in Lebenswege, aber ich denke, psychische Themen sind so relevant, wie du gesagt hast, Heinz, sehr viele davon betroffen. Also schreibt uns, wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt. Danke, Heinz.
Sehr gerne. Danke dir, Andrea.
Ich glaube, heute konnten wir einige Mythen, wie alle Jungen sind faul, doch ein bisschen auf den Grund gehen und widerlegen. Und besonders hat mir der Punkt mit den generationalen Zusammenarbeiten gefallen. Wie schon gesagt, freue ich mich auf euer Feedback und hoffe, ihr habt auch ganz viel für euch mitgenommen. Und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.